nur Golf auf meinsportradio.de.
Der Ryder Cup in Paris wirft seine Schatten voraus, auch bei uns hier auf meinsportradio.de, und wir bereiten euch heute schon mal hier bei nurgolf auf meinsportradio.de auf den Le Golf National, auf den Albatros-Kurs in Paris bzw. südwestlich von Paris in einem Außenbezirk des historischen Versailles vor. Dort liegt er nämlich, dieser Platz, der seit 1991 Austragungsort der Open de France ist, bis auf zwei kurze Gastspiele in anderen Clubs 1999 und 2001 und in diesem Jahr dann auch den Ryder Cup beherbergt. Wir blicken auf den Platz, seine Geschichte und alles, was damit zusammenhängt, zusammen mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ryder Cup 2018 und 2024, dann auch wahrscheinlich designierter Olympiakurs. Dieser Albatros-Platz, der hat's in sich, ist noch gar nicht so alt.
Nee, das nicht. Und vor allen Dingen ist es, hast du die ungewöhnliche Ausgangssituation, dass da halt ein Golfplatzarchitekt praktisch flaches Land hatte und basteln konnte. Also das ist jetzt nicht reingebaut in eine hügelige Landschaft oder auch nicht hügelige Landschaft, sondern das war wirklich ein Acker. Letztendlich, es sind 139 Hektar Grund und die waren komplett einfach brachliegend, wurden dann rausgesucht für diesen Platz und waren eben ganz früher wirklich das die landwirtschaftliche Nutzfläche für Schloss Versailles. Also seit Louis XIV, also seit dem Sonnenkönig, war da Landwirtschaft drauf. Und so war das dann eben möglich, dass der Architekt, Hubert Chenot heißt er, hat dann da praktisch so ein richtiges Golf-Stadium dann auch entwerfen können. Also Stadium im Sinne von, dass du eben auch das gleich so anlegst, dass da bei Gelegenheit auch die Zuschauer entsprechend gut unterkommen und eben der ganze restliche Shape des Platzes auch noch dazu kommt.
Und dass vor allen Dingen die Zuschauer auch gute Sichtmöglichkeiten haben, dass da Erhöhungen drin sind, wo sie quasi Naturtribünen, wo die Zuschauer eben dann auch stehen können und auch wirklich sehen können, was da passiert und wie toll das dann auch klingt, wenn die Zuschauer da in Jubel ausbrechen. Das können wir ja jedes Jahr bei der Open de France dann auch verfolgen. Ja, der Platz war eine Auftragsarbeit vom Präsidenten des französischen Golfverbandes, von Claude Roger Cattier, in den 80ern. Der hat gesagt, wir brauchen eine zentrale Anlaufstelle für das französische Golf und das sollte doch am besten auf diesem historischen Grund sein. Du hattest ja schon angesprochen, der Sonnenkönig damals schon über diese Flächen flaniert, beziehungsweise der wird sich auf seinen Ackerflächen wahrscheinlich eher seltener dann.
Da wäre mit seinen Schuhen eher umgekippt wahrscheinlich.
Gelustwandelt sein, wie man wahrscheinlich in der Sprache der Zeit dann gesagt hätte, zumindest in der deutschen Übersetzung. Aber ja, der Platz, der dann hingebaut wurde, das ist schon einer, der hat schon oder bietet schon recht große Herausforderungen. Wir hören mal rein, was zum Beispiel Tony Finau, der es ja jetzt auch tatsächlich geschafft hat ins US Ryder Cup Team, vor einigen Monaten schon sagte, als er mit dem Ryder Cup Team, dem designierten Ryder Cup Team der US-Amerikaner, schon mal da war und sich diesen Kurs angeguckt hat.
Visually pretty intimidating, but when you get out on the fairway, you see that there's some space. So I think it's a golf course that is, you definitely need to play a few times before you play in competitions.
Also Platzkenntnis durchaus erforderlich. Desiree, das könnte dann, bevor wir auf die Einzelheiten des Platzes zu sprechen kommen, vielleicht ja schon mal ein kleiner Vorteil für das europäische Team sein. Denn unser europäisches Team stellt ja zumindest die letzten zwei Sieger der Open de France.
Genau, und zwar Alex Noren, der Schwede in unserem Team, der das dieses Jahr gewonnen hat. Und zwar wirklich sehr, sehr spektakulär mit zwei Birdies auf den letzten drei Löchern. Und damit seinen zweiten Rolex Series Titel geholt. Also das war, da kann ich mich noch dran erinnern, das war wirklich spektakulär. Und auch im Jahr zuvor war Tommy Fleetwood der Sieger. Genauso auch natürlich Ryder Cup Team Mitglied im Team Europe. Und ich glaube, dass es dahingehend schon ein Vorteil ist, den Platz gespielt zu haben. Es waren natürlich auch vom amerikanischen Team da schon Kollegen auch dabei, sowohl bei der Open de France als auch vor allem, du hast es schon erwähnt, bei dieser Platzbesichtigung sozusagen. Aber allgemein schneidet sich natürlich das Ryder Cup Team Europe so weit möglich die Plätze dann schon so ein bisschen auf sich zu, beziehungsweise sucht die Plätze so entsprechend aus, dass es eventuell ein Vorteil wäre für das europäische Team. Also das sind in den seltensten Fällen dann die komplett offenen amerikanischen Plätze, wo du drauf bomben kannst, so ungefähr. So ist es ja in Amerika auch nicht immer, aber ja, wir werden sehen, wie viele Vorteile da das Team Europe draus ziehen kann, dass sie vielleicht einen ganz kleinen Tick öfter Gelegenheit hatten, den Platz zu bespielen.
Toni Finau fand es ein bisschen einschüchternd, weil er eben auch noch nicht so oft gespielt hat. Ein anderer, der hat ihn öfter schon gespielt, Jordan Spieth, der hat da ein bisschen mehr Erfahrung, der hat auch ja vielleicht dann nicht vor dem Ryder Cup an sich schon ja so leichte Manschetten, weil es für ihn ja keine Premiere ist. Er ist ein alter Hase, aber er sagt Ähnliches wie Finau und das auch im Interview auf der YouTube-Seite der Kollegen vom französischen Golfverband.
I thought it was a big narrow golf course, but it's actually more like a pick your shot, pick it apart. A lot of people playing from the same spots, and so it'll be kind of wedge, short iron control and then a putting contest, which will be exciting.
Also, das ist seine Herangehensweise beziehungsweise seine Prognose für das, was wir dann auf dem Platz sehen werden. Wir werden uns gleich den Front Nine widmen. Vorher, Desiree, können wir noch sagen, für 7,5 Millionen ist der Platz in den letzten 5 Jahren dann auch nochmal ein bisschen renoviert worden, um ihn auf Ryder Cup Verhältnisse zu trimmen.
Ja, auf jeden Fall haben die da richtig nochmal Geld reingesteckt. Du hast natürlich da neue Wege, du hast letztendlich diese ganze Hospitality Areas, die du brauchst, da Plattformen drauf zu machen und so weiter. Die haben aber auch an den Seen ein bisschen rumgebastelt, also es gibt einen ganzen Kilometer Seeuferlänge, wo sie an den Wasserhindernissen sozusagen eben einfach die nochmal geshaped haben. Es gibt 2 komplett neu angelegte Seen auch letztendlich, also du hast Wasser relativ häufig im Spiel auf diesem Course. Du brauchst natürlich dann für solche Events nochmal die Pro-Tees, also die ganz nach hinten verlagerten Tees. Da haben sie auch nochmal 4 ganz neu gemacht. Also der Platz ist eben jetzt im Hinblick auf dieses wahnsinnsgroße Ereignis natürlich nochmal reshaped worden. Und ich denke, ist jetzt in einem wirklich fantastischen Zustand. Und ja, sollte uns da sehr, sehr viel Spaß bereiten an diesem Wochenende.
Dann machen wir doch mal den Rundgang über den Platz gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir stellen euch die Frontline des Albatros-Kurses in Paris im Le Golf National vor.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Desiree, lass uns auf die Runde gehen, sozusagen, virtuell zumindest. Lass uns auf die Frontline gehen und lass uns bei Loch 1 selbstverständlich anfangen. En avant heißt dieses erste Loch, die haben alle so französische Namen natürlich, aber alle auch sehr sprechende Namen.
Ja, das ist so ein bisschen Poesie. Also das finde ich auch ganz schön, dass die Löcher entsprechend benannt haben. Da kommen wir dann, später werden die dann noch bezugsträchtiger. Jetzt geht's erstmal los. Auf Englisch wäre es Go Ahead. En avant heißt jetzt mach mal. Ja. Und ist aber gleich schon mal so eine Sache. Wir haben ein paar 4 mit 419 Yards. Und da wollen wir es in Metern sagen, dann wären es 383. Und da will man natürlich gleich mal richtig loslegen und gleich mal einen Drive auch rausballern, hat aber das Problem, du kannst gar nicht so wahnsinnig aggressiv sein, weil das Wasser komplett im Spiel ist. Du hast links einen See und musst im Prinzip den ersten schon relativ sicher auf ein nicht allzu breites Fairway bringen. Den Unterschied macht dann letztendlich der zweite Schlag. Der wird immer noch lang sein dann, wenn du strategisch spielst, also der wird eher bei 155, 160 Yards dann liegen, weil du eben den ersten vorsichtig setzen musst und ja, und dann hast du natürlich generell auch einfach schwierige Greens, wo es dann aufs Putten natürlich sowieso auch noch ankommt, das wurde ja im O-Ton auch schon angesprochen, der Putting Contest ist sowieso im Matchplay dann natürlich auch ganz, ganz entscheidend.
Und was du eben gesagt hast, dass es eben auf den zweiten Schlag ankommt, das ist auch eine Erkenntnis, die Bubba Watson zum Beispiel gezogen hat nach seiner Platzbegehung, als er mit dem Ryder Cup Team der USA im Frühjahr schon mal hier war auf dem Le Golf National. Und da hat er im Interview bei den Kollegen des französischen Golfverbandes Folgendes gesagt.
It's a second shot golf course. Everybody's going to be trying to hit the fairways with an iron or 3 wood off the tee. And then the second shot's going to be the most demanding shot where you need to hit the green so you can have a chance for birdie or make some good pars.
Und da zeigt dann eben dieses erste Loch schon mal, worauf es dann auch auf den weiteren ankommt. Wir gehen vom ersten Loch, diesem Dogleg, nach rechts auf das zweite. Und das ist dann das genaue Gegenteil, nämlich ein Dogleg nach links.
Ganz genau, mit dem klangvollen Namen La Pontage, das heißt The Landing. Und ist möglicherweise der schwierigste Tee-Shot auch auf dem Course. Also das ist auch je nach Fahnenposition wirklich eine herausfordernde Sache. Und ja, also da muss man wirklich sehr, sehr präzise sein. Generell gibt's auf dem ganzen Platz immer wieder mal Areas, wo du nicht liegen möchtest, das ist natürlich überall so, aber wo man gegebenenfalls auch gar nicht mehr so rauskommt, dass man dann das Grün anspielen kann. Und hier ist es halt letztendlich so, dass du auch hier Wasser wieder im Spiel hast und du musst halt sehr, sehr genau wirklich gucken, wie viel von diesem Wasser kommt ins Spiel, je nach Pin-Position. Und also da kann, glaube ich, auch schon relativ viel passieren, wenn man da riskant rangeht.
Ja, die ganze linke Seite dieses Lochs ist eben von Wasser umgeben. Und was noch dazu kommt, das Tee ist ein bisschen höher gelegen, das Grün liegt etwas tiefer. Und wenn der Wind da noch reinschlägt, dann wird sowieso ganz tricky auf diesem Par 3. Lass uns zur 3 gehen, ein Par 5, 510 Meter lang, auch hier eine etwas höher gelegene Teebox und auch da ist es unheimlich wichtig, dass der Abschlag sitzt.
Ganz genau, also das sieht erstmal relativ gerade aus alles, aber wenn du da eben links bist, dann bounce es entsprechend, also man sieht richtig diese reingebauten Hügellandschaften, ist übertrieben, aber das Fairway ist da wirklich geshaped. Und das sind also die Bounces zu beachten. Das kann wirklich schwierig sein. Das Loch hat den klangvollen Namen Le Mirantais. Das ist im Prinzip das der Distrikt, in dem das Ganze liegt. Also ist eine rein historische Benennung. Mit 558 Yards, jetzt auch nicht unbedingt ganz kurz, das Par 5. Aber dann hast du halt auch noch wirklich den Bunker vor dem Grün im Spiel, der auch nochmal tricky ist. Also es ist so ein Risk-Reward-Hole. Also du musst Risiken eingehen, natürlich sowieso immer wieder, im Matchplay ganz speziell. Aber du musst halt auch sehr, sehr genau abschätzen, was lohnt sich und wo muss ich vielleicht auch mal ein ganz klein bisschen vorsichtiger spielen.
Denn gerade beim Abschlag muss man aufpassen. Links, da ist das tiefe Rough, rechts, da ist das Wasser und das Fairway, dieses geteilte Fairway im ersten Bereich dann eben auch sehr onduliert. Und auch da ist es alles recht kompliziert. An der 4, da wird es auch nicht bedeutend einfacher. Chateau Fort heißt das, 445 Meter lange Par 4.
Das ist letztendlich, wurde neu benannt. 2016 und auch wirklich tatsächlich deutlich auch umgebaut vor 2 Jahren. Es gab zwischen dem Loch 4 und Loch 5 gab es einen riesengroßen Bunker und der war fast 200 Yards lang und dann hat man jetzt aufgeschüttet und hat da eben so eine Spectators Area reingebaut. Also es ist Teil dieser Maßnahmen, die wir schon erwähnt haben, um diesen Course eben dann auch zuschauerfreundlich zu gestalten und zu optimieren. Und an dem Loch ist es jetzt so, langes Par 4, brauchst wirklich einen sehr, sehr guten Drive und hast auch wieder Wind im Spiel. Es ist erstmal ein groß angelegtes Grün dann, hat aber halt einen richtig großen Slope letztendlich von hinten nach vorne. Also wenn du da praktisch zu weit hinten bist, hast du einen sehr, sehr netten Abwärtsputt. Viel Spaß damit. Halte ich auch für ein durchaus tricky Loch tatsächlich.
Weil vor allen Dingen auch der Abschlag so platziert ist, dass es erstmal durch so eine kleine, enge Lücke geht zwischen Bäumen und das Fairway da sehr, sehr schwierig einzusehen ist. Also da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben in seinen Abschlag, damit man das Fairway denn an der richtigen Stelle trifft. An der 5, Par 4, 370 Meter lang, das hat einen sehr klingenden Namen. Auf Deutsch würde ich jetzt sagen Vollgas.
Genau, plein Gas, also das heißt volle Kraft voraus. Da profitiert man jetzt natürlich von dem, was ich gerade eben schon gesagt habe, nämlich von dieser Zuschauer-Area, wo du ganz, ganz großartig eben, wenn du da auf dem Hügel oben stehst, den sie da hingemacht haben, Entlang des Fairways kannst du halt die vierte und die fünfte Bahn komplett überblicken, vom Tee bis zum Grün. Und jetzt haben wir auf Loch 5 ein Dogleg nach rechts. Und das ist vielleicht jetzt noch ein Loch, wo du also in einem normalen Turnierverlauf tatsächlich Punkte machen kannst, also wo du wirklich tatsächlich eine Birdie-Chance hast. Auch Loch 6, was dann gleich kommt, gehört dazu. Tatsächlich bringt das wiederum bei einem Matchplay dann vielleicht nicht ganz so viel, weil dann einfach die Gefahr ist, dass natürlich das Loch geteilt wird. Im Normalfall würde ich sagen, also bei den einfacheren Löchern ist, wenn da niemandem was passiert, das ja oft der Fall. Aber du hast eben wirklich jetzt einen kurzen Streak mit Loch 5 und Loch 6, der so einen ganz kleinen Tick weniger furchteinflößend ist.
Ja, du kannst auf beiden Löchern auf jeden Fall Birdies spielen. Das haben die letzten Turniere definitiv bewiesen. Das Loch 6, das könnte den Amis aber liegen, zumindest vom Namen her.
das Loch 6?
Ja, Mais.
Weil die viel Mais anbauen?
Ganz genau.
Ach so.
Und gerne Mais essen.
Ich habe jetzt irgendeinen poetischeren Hintersinn noch gesucht.
Nein, ganz das platt, ist ganz doof.
Okay, so gesehen hast du recht. Wobei, ja, also Mais haben wir hier auch zu Genüge, auch wenn der in diesem Sommer ziemlich verbrannt wurde, überall in Deutschland. Auf Französisch Mais, Coulsa heißt es. Und also das ist ein Loch, was du ein paar vier mit 348 Metern an einem günstigen Tag, also günstig, sprich windgünstigen Tag, möglicherweise mit dem Drive erreichen kannst. Also das Grün. Ein riesengroßes Grün, also das 50 Yards Länge auf dem Grün oder Tiefe, wenn man so möchte, und kannst also natürlich sehr, sehr unterschiedliche Pin-Positions da draufsetzen. Fies ist es, wenn es ganz vorne am Grün ist, weil da die Bunker dann natürlich krass ins Spiel kommen. Und wenn du aber dann wiederum hinten anvisierst und dann so einen Downhill-Putt hast, ist es auch nicht so nettes. So ein netter Putt, aber also ist jetzt, finde ich, ein prinzipiell machbares Loch von den ganzen, ist allerdings auch in der Nähe von dem Zuschauereingang, von dem Allgemeinen. Das heißt, da wird dann möglicherweise auch Betrieb sein.
Das hoffen wir natürlich, dass da möglichst viel Betrieb ist, dass da viele Fans sich den Ryder Cup vor Ort angucken und für eine stimmungsvolle Kulisse sorgen. Was auch noch dazu kommt, wie bei vielen dieser Löcher, dieses sehr, sehr wellige Fairway mit sehr vielen, ja, kleinen Erhöhung drin, da muss man sich dann auch drauf einstellen. Wir gucken auf die 7 und auch da muss man mit Erhöhung, mit Wellen rechnen, denn das hat auch einen, das hat einen tierischen Namen.
Ja, Le Dromadaire, also das Dromedar. Der Name geht zurück, nehme ich mal an, auf zwei wirklich so geshapte Ondulationen auf dem ersten Fairway-Teil, die eben aussehen wie so Kamelrücken vielleicht, keine Ahnung, oder eben Dromedarrücken, ist ja was anderes. Finde ich einen sehr netten Namen, prinzipiell sehr lustig. Und da geht jetzt eine Strecke los, die geht bis zum 18. Grün. Da ist einfach, gibt's keine einfachen Löcher jetzt mehr in dem Sinn. Aber du kannst hier schon eigentlich ganz gut versuchen, mal Druck zu machen. Du musst im Prinzip fast einen Driver spielen, einfach aufgrund des Doglegs nach rechts, um auf diese ideale Fairway-Position zu kommen. Und wird natürlich eben auch voll mit Zuschauern sein dann letztendlich. Und das Grün hat natürlich auch so ein paar nette Bünkerchen davor, also ist gut bewacht. Also hat auf jeden Fall, also alle Schläge, die du an diesem Loch machen musst, sind letztendlich eine Herausforderung. Aber es sieht so jetzt von außen betrachtet tatsächlich wirklich sehr sehr schön aus. Als Zuschauer betrachtet hat man da natürlich einen anderen Zugang als ein Spieler, der sich dem dann stellen muss als Herausforderung.
Ja, denn wehe, du liegst auf der linken Seite. Du hast die Bunkers schon angesprochen und das Rough ohnehin. Also das ist da an diesen Stellen auch sehr, sehr tief und sehr, sehr fies. Das achte Loch, ein paar 390 Meter lang, hört auf den Namen Le Green Keeper.
Genau.
Das Lothar-Matthäus-Loch.
Ja, gut. Wie bitte?
Das Lothar-Matthäus-Loch.
Das Lothar-Matthäus-Loch, oh mein Gott, da werde ich noch im Lauf des Turniers noch ein paar Mal drüber lachen wahrscheinlich. du hast wieder ein erhöhtes Tee natürlich hinten, also der Abschlag ist wirklich von oben runter und musst halt gut gucken, welchen Schläger du dann letztendlich nimmst. Du hast da oben, bist du wirklich im Wind und der wird da auch eine Rolle spielen im Normalfall. Auf dem Grün unten ist der natürlich dann nicht oder wieder anders. Also da muss man sehr, sehr gutes Gefühl dann dafür entwickeln, was man da nimmt. Und wenn du das Grün nicht triffst, hast du sehr, sehr viel Spaß mit Chippen, weil das Grün auch erhöht ist und abfällt. Und ja. Das ist tricky, da kann der auch mal übers Grün wieder rauslaufen. Und Putten ist auch schwierig, weil es natürlich da so ein paar Ecken und Kanten auf dem Grün dann gibt. Also nicht Ecken und Kanten, aber entsprechende Slopes. Also ja, das ist schon ein spaßiges Loch. Da kann man, glaube ich, dann auch viele unterschiedliche Herangehensweisen letztendlich sehen. Also eine Herangehensweise muss immer sein, erster Schlag natürlich aufs Grün. Aber das wird nicht immer klappen und dann werden die Problemlösungen durchaus vielfältig sein müssen.
Und dazu kommt noch, dass die Zuschauer an dieser 8 recht dicht dran kommen. Alexandre Lévy, der Franzose, der ja nicht mit dabei ist beim Ryder Cup, der hat aber in den letzten Jahren schon mal gesagt, das Zitat habe ich gelesen, dass das Ganze, dieses Grün, einem Boxring ähnelt, weil eben die Zuschauer so eng rankommen und man sich da als Golfer dann ja, sehr hautnah dran am Geschehen fühlt.
Ja, das ist sowieso bei einem Ryder Cup dann natürlich noch viel krasser als bei jedem normalerweise gut frequentierten Golfturnier. Und du hast ja da, also beim Ryder Cup hast du ja ganz andere Zuschauermassen, die da letztendlich über den Platz gehen und die dir da halt ziemlich in die Karten gucken, auf gut Deutsch. Und das ist auf diesem Grün, auch eben dadurch, dass es eben so erhöht ist, kann sich das schon so anfühlen. Ich kann das nachvollziehen. Ich wäre selber nicht drauf gekommen, aber ich kann das nachvollziehen, dass es mit einem Boxring vergleicht. Und was man eben auch nicht vergessen darf, es ist ein einziges Bünkerchen, nenne ich es jetzt wieder mal, vor dem Grün, was das Grün bewacht. Und wenn ich es mir raussuchen darf, möchte ich da bitte gerne nicht drin liegen. Also das ist auch sehr unangenehm, da wieder rauszukommen. Also da gibt's einfach definitiv missliebige Situationen, in die man da geraten kann. Und entsprechend interessant ist es dann zu gucken, wie die Pros dann da wieder rauskommen.
Der Wind, das ist ein entscheidender Faktor auf diesem Kurs. Das haben wir schon mehrfach angesprochen. Und vor allen Dingen auch ausgangs der Front 9 dann wieder. An der 9, das ist ein 529 Meter langes Par 5 und das hört auch auf einen Namen, der schon assoziiert, dass der Wind da eigentlich immer bläst.
Genau, Vent Debout, auf Englisch wäre Standing Wind, also du hast wirklich, den Wind einfach überall hier drunter, also der das ist die Underline, das Motto von diesem Loch und entsprechend hast du hier wieder Rough auf der rechten Seite, wo man wirklich nicht liegen möchte. Wenn du natürlich einen blöden Bounce erwischt oder zu weit links anhältst, ist da ein schöner kleiner See wieder, also links ist nichts, rechts ist nichts, Mitte Fairway wäre schön, aber das ist manchmal auch nicht so einfach. Und dann hast du ein sehr enges Grün, was du letztendlich anspielen musst mit zwei verschiedenen Ebenen und kann man sogar vielleicht drüber nachdenken, tatsächlich irgendwie vorzulegen, wenn man eben nicht das Fairway-Ideal trifft und sich dann so anzunähern. Also das ist auf jeden Fall du musst wirklich sehr, sehr kontrolliert dann dieses Grün anspielen, möglichst auch natürlich die richtige Ebene treffen. Mhm. Ist ein schönes Loch, mit dem man dann die Front 9 beendet und dann auf die Back 9 geht letztendlich.
Vor allen Dingen muss man den Ball auf dem Grün dann auch richtig stoppen können, weil sonst rollt er dann auch wieder in Lagen, die man nicht unbedingt haben will. Ja, das war die Front 9 des Le Golf National, des Austragungsorts des Ryder Cup 2018. Gleich gehen wir natürlich dann auch noch auf die Back 9 ein und die hat vor allen Dingen dann mit ihrem Finish einiges zu bieten. Gleich hier mehr bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
Malte Asmus und Desiree Wolf bei nurgolf auf meinsportradio.de mit dem Blick über den Le Golf National, den Austragungsort des Ryder Cups 2018 vor den Toren Paris gelegen. Und wir gucken jetzt uns mal die Back 9 genauer an. Desiree, das geht los mit einem 343 Meter langen Par 4.
Genau, mit einem äußerst klangvollen Namen, Lamar Ofulke. Und das ist also ein Teich letztendlich, und zwar von Bresshühnern. Also das ist jetzt sehr, sehr französisch, die essen die da auch sehr, sehr gerne. Und ist tatsächlich eben auch dann ein Loch, was sehr unterhaltsam sein kann für die Zuschauer. Weil du natürlich sehr interessanten zweiten Schlag dann hast aufs Grün. Also du hast ein gar nicht mal so enges Fairway. Das ist ziemlich klar, einfach geradeaus drauf, möglichst nicht nach links, weil links ist eben wieder Wasser. Das ist eben auch der Name des Loches natürlich, ist dieses Lamar, dieser Teich, der da lauert. Also da willst du natürlich nicht rein. Rechts ist wieder rough, das kennen wir ja schon von den anderen Löchern, also brauchst einen präzisen Abschlag, hast aber dafür einigermaßen Platz, finde ich. Aber dann kommt eben die Herausforderung, auf ein höher gelegenes Grün den zweiten Schlag zu platzieren. Du kannst praktisch nicht richtig den Pin-Einstich sehen. Also du hast wirklich musst sehr, sehr gut visualisieren und die Distanz richtig gut kriegen. Und du hast natürlich ein schnelles Grün und mit Slopes drin entsprechend. Also der zweite Schlag auf diesem Loch ist der, auf den es absolut ankommt und der letztendlich unglaublich präzise sein muss und eben auch gut erfüllt sein muss. Immer schwierig, wenn du die Fahne nicht komplett siehst, wie du das dann anlegst und so ein leicht, also teilweise blinden Schlag dann hast.
Zumal das Grün auch noch recht abschüssig ist, auch da muss man genau gucken, wo man dann richtig trifft. Loch 11, da können wir sagen, französischer wird's nicht, denn da kommen die Frösche ins Spiel.
Und das ist jetzt aber auch wieder, ja. Les Grenouilles heißen die auf Französisch, klingt viel schöner als Frogs, was ja lautmalerisch natürlich auf Englisch wieder zutrifft. Und das ist jetzt ein Loch, was man zurückentwickelt hat, wenn man möchte, also zu seinem originalen Design. Da ist also tatsächlich ein See wieder installiert worden, und zwar genau natürlich Zwischenabschlag und Grün, wo er auch hingehört, damit er schön viel Ärger macht. Und muss also volle Länge übers Wasser, das ist direkt da im Spiel. Und das Grün hat halt wirklich einen doppelten Slope und dann dazu noch hinten diesmal zwei Bunker. Das heißt, wenn du dann die Möglichkeit, ich gehe sicher übers Wasser und bin dann eventuell zu weit wählst, kommst du halt in die Bunker rein und dann wiederum hast du Bunkerschläge Richtung Wasser zurück. Und das ist dann auch nicht so schön. Also da wird nicht nur das Froschquaken vielleicht manchmal stören, sondern du hast wirklich also da große Herausforderungen. Ist auch tatsächlich durch diesen See und diesen wiederinstallierten See und durch diese tolle Anlage, also sieht natürlich fantastisch aus. Ich würde es tatsächlich auch selber wirklich sehr, sehr gerne mal spielen, den Platz. Hatte ich bisher noch leider keine Gelegenheit. Ist es eins der Signature-Löcher eigentlich, die man so mit dem Le Golf National verbindet.
Das war die 11, also Frösche im Spiel. Ich glaube, die Frösche wird man kaum hören. So wird die Atmosphäre sie sicherlich überlagern. Aber wir kommen von der 11.
Die machen Urlaub dann. Ich glaube, die machen Urlaub. Die merken, da geht besser was ist. Und dann sagen die, nee, machen wir mal hier eine kleine Reise.
Ist den Fröschen definitiv zu laut. Kommen wir an die 12. Ja, dort trennt sich sprichwörtlich dann irgendwo auch die Spreu vom Weizen. Denn man muss durch den Flaschenhals.
Genau, Le Goulet ist der Flaschenhals auf Französisch und das ist auch der Name von dem Loch. Und das sieht erstmal harmlos aus, wenn man sich das so anguckt in der Übersicht. Denken, ja, das ist jetzt natürlich links eine langgezogene Bunkerlandschaft. Davor sehr, sehr viele Ondulationen auf dem Fairway, natürlich auch wieder bounceverdächtig. Rechts auch ein unscheinbarer, aber leider auch ins Spiel kommender Bunker. Aber erstmal sieht es relativ klar aus, was man da machen muss. Ist aber nicht so einfach, weil diese Bunker tatsächlich halt dann gerne ins Spiel kommen. Ich hatte ja die Bounces schon angesprochen. Das heißt, wenn du da jetzt irgendwie, also ich glaube, die linken Bunker sind sogar noch irgendwie besser, sowieso, weil es auch insgesamt ein Dogleg nach rechts ist. Aber wenn du jetzt auf der rechten Seite landest, da im Rough, dann hast du nicht viel Freude. Also das dürfte wirklich dann quasi unmöglich sein, das Grün anzuspielen. Und ist auch wieder aufwärts gelegenes Grün und ist eins der fiesesten auf dem ganzen Platz. Hat ganz, ganz starke Slopes, wirklich. Also da Also auf dem Grün sein hilft da unter Umständen noch nicht viel, wenn du halt in der falschen Ecke vom Grün bist. Also da sind interessante Putts dann auch zu lesen. Und also insgesamt sieht täuschend harmlos aus, ist es aber nicht.
Das Grün fällt nämlich von hinten nach vorne. Also da darf man sich nie zu sicher sein. Lieber ein bisschen weiterspielen, ein bisschen mehr Spin reinbringen, aber dann eben auch nur so dosiert, dass der Ball dann irgendwann auch mal liegen bleibt. Gucken wir auf die 13. Ja, da stehen auf jeden Fall ein paar Eichen rum. Und dann ja, ist es insgesamt ein paar 4 mit 379 Metern.
Genau, Lilo Shen. Shen sind die Eichen auf Französisch. Und auf der Insel stehen eben tatsächlich Eichen. Also was heißt auf der Insel? Es ist nicht wirklich eine Insel, aber es hat so ein bisschen die Anmutung, weil wir viel Wasser drumherum haben. Es ist so wie so ein Halbinselchen. Ja, da ist es jetzt auch so, dass die eben das Wasser am Fairway auf der rechten Seite halt noch wirklich noch mal verschärft haben im Zuge des Reshaping des Platzes. Und tatsächlich ist es eigentlich, also man würde jetzt sehen, also du hast ein Fairway und dann kommt eben Wasser vorm Grün und rechts vom Fairway, würdest denken, na ja gut, hau ich den Abschlag davor und dann habe ich einen sehr kurzen Annäherungsschlag. Das Loch ist überhaupt nicht lang mit 379 Metern. Aber sinnvoller ist es da tatsächlich ein bisschen kürzer zu bleiben, sich einen längeren zweiten Schlag zu lassen. Ja, weil einfach dieses etwas unscheinbar aussehende nochmal kleine Pfützchen oder Teichlein, was da rechts vom Fairway ist, halt wirklich tricky ist und da einfach im Spiel ist. Und das Grün ist zum Ausgleich für das viele Wasser, was einen da behindert, dann nicht wahnsinnig schwer. Es ist relativ flach. Aber wenn die Fahne vorne steht, hast du natürlich wieder die Problematik, wenn du die dann anspielst, dass dir der Ball zurückrollt ins Wasser. Also man ist ja nirgendwo sicher auf diesem Platz. Ist aber, finde ich, ein tolles Loch von der Optik her. Einfach auch durch dieses Wasser und durch die Bäume, durch diese Eichen dort, finde ich eigentlich ganz cool gemacht.
Und vor allen Dingen sicher ist man auch hier nicht vor dem Wind. Gucken wir auf die 14, ein paar 5, 497 Meter lang und da wird's hügelig.
Oh ja, und zwar, also Englisch heißt es Collins Hills, das ist jetzt nicht so poetisch, auf Französisch ist es viel schöner, weil Hügel und Hill heißt eben Colline, es heißt also Les Collines de Colline, also finde ich ein schönes sprachmalerisches Wortspiel, und da ist es jetzt tatsächlich so, wir haben Hügel und wo Hügel sind, ist halt meistens auch der Wind wieder im Spiel. Und hast du ja schon angedeutet, dass das spielt hier natürlich eine sehr große Rolle. Das ist dann letztendlich auch wieder ein Grün, was auch wieder zweigeteilt ist und wo du von vorne nach hinten dann Slopes hast, die alle meistens dann irgendwie ins Spiel kommen. Wenn du den zweiten Schlag verziehst, bist du in einem nicht einfachen Bunker. Weil du von da aus dann tatsächlich, das kann unter Umständen 40 Yards zur Fahne sein, wirklich ganz, ganz große Schwierigkeiten hast, den Ball aus dem Bunker zur Fahne zu platzieren. Also es ist nicht so ein normaler kleiner Bunker ums Grün rum, sondern es ist schon so eine Bunkerlandschaft, die ja, also die zu vermeiden ist, würde ich mal sagen. Und da wird man schon eher dann versuchen, eher rechts davon zu liegen und gegebenenfalls zu chippen. Und zu putten und putten dann möglicherweise auch mehrmals, wenn es nicht so läuft.
Und dann kommt die ja letztlich entscheidende Strecke auf diesem Kurs, die Löcher 15 bis 18, die sind recht einschüchternd. Das hat zum Beispiel auch Jordan Spieth im Interview mit dem französischen Verband gesagt.
15 through 18 are just incredible for an amphitheater setting to finish up. It'll be really exciting. You know, if the matches get that far, you know, the match play, you just never know, but it's likely to at least get to 15, 16, and those provide a pretty unique setting.
Also das unique Setting hat er angesprochen, und Jim Furyk, der glaubt auch, an 15 bis 18, da kann sich ein Match dann eventuell, eins, das auf der Spitze steht, dann auch nochmal richtig entscheiden und richtig Feuer kriegen.
There's a lot that can happen on 15, 16, 17, 18. It's an amazing amphitheater. I'm trying to grasp how many fans will be wrapped in this one area, but it'll probably be the biggest stage we've ever had in any golf tournament.
Die Zuschauer haben Sie beide angesprochen, Desiree, aber es sind nicht nur die Zuschauer, die Druck ausüben, es ist der Platz selber auch, der dann auf diesen Löchern 15, 16, 17, 18 es den Spielern nochmal richtig schwer macht. Nicht umsonst heißt das Loch 15 ja der Scharfrichter.
Genau, le juge. Gut, er muss es nicht zwingend der Scharfrichter sein, aber kann so übersetzt werden, könnte auch ein normaler Richter sein. Es wird auf jeden Fall über dein Golfspiel gerichtet. Und das ist ein, aber also ganz ehrlich, fantastisches Loch. Ein paar 4, 373 Meter. Und absolut drauf angelegt, dass da echt Dramen sich abspielen können. Du hast unglaublich viel Wasser auf der ganzen rechten Seite immer im Spiel. Das Wasser zieht sich auch wie in so einer Nase dann noch ins Fairway rein. Und du musst also tatsächlich, also wenn du voll drauf ballerst, läufst du Gefahr, dass du zwar Mitte Fairway bist, aber der Ball dann trotzdem noch in so ein Wasser reinrollt. Und das will man natürlich nicht. Und dann hast du eine Art Inselgrün, ja nicht eine Art, du hast ein Inselgrün anzuspielen. Und ja, da ist es halt auch dann wiederum schwierig, wenn da die Fahnenposition vorne ist, besteht die Gefahr, dass er wieder ins Wasser rollt. Also das ist mit großer Sicherheit ein Loch, wo wirklich auch viel passieren kann und wo auch gerade, wenn du unter Stress stehst, die beiden O-Töne haben es ja schon angesprochen. Ich meine, wir sind jetzt im Schlussrun, wir sind nicht auf Loch 2, wo es bei Matchplay noch in Anführungszeichen egal ist, was passiert. Das kann man alles wieder ausgleichen. Hier geht es jetzt wirklich zur Sache. Und wenn die Matches dann auch eng sind und auf die 15, 16, 17, 18 kommen, dann kommen da die Nerven noch mit ins Spiel. Also da freue ich mich schon unglaublich drauf und das ist ganz, ganz großartiges Loch. Möglicherweise fast mein Lieblingsloch, wenn ich mir die ganzen 18 so anschaue.
Aber auch die 16, die hat's in sich. 162 Meter zwar nur kurz, das Par 3, aber ein Wasserhindernis, was ja wieder an der rechten Seite des Grüns gelegen ist und das Ganze auch dank der Windeinflüsse bei diesem Loch wieder unheimlich kompliziert macht.
Ja. Heißt auch nicht umsonst Lapel, da wirst du also jetzt vorgeführt sozusagen vor deinen Juge, der dir schon auf dem vorherigen Loch begegnet ist und ist wirklich, also da, wenn du da am Tee stehst und auch speziell jetzt an diesem sehr, sehr zurückgesetzten Champions Tee, dann natürlich hast du halt wirklich Wasser krass im Spiel, also unglaublich, praktisch über die komplette Länge, wenn du so möchtest. Da drüber zu kommen, ist es prinzipiell kein Problem. Ein Par 3 mit 162 Metern ist es für einen Profi absolut machbar. Aber du hast Bunker, also da, wo nicht Wasser ums Grün rum ist, sind Bunker ums Grün rum. Und du hast natürlich da eine große Möglichkeit, die Fahnenposition zu variieren. Und da gehe ich von aus, dass die da ein paar besonders fiese auch raussuchen für diesen Wettbewerb dann. Also das ist, also gerade wenn die Fahne rechts ist, hast du natürlich das Wasser krass im Spiel. Wenn die Fahne weiter vorne ist, hast du natürlich diese Bunker wieder im Spiel. Also es ist, du kannst also wirklich, also bei dem Loch kannst du so unglaublich viele Szenarien schaffen und ist also gerade jetzt als Par 3 und wenn wir auf so eine Entscheidung in einem Matchplay zusteuern, mit Sicherheit ein Loch, an dem ein paar Entscheidungen fallen, könnte ich mir vorstellen.
Aber Entscheidungen fallen wahrscheinlich auch an der 17, das sieht jetzt auch erstmal relativ unspektakulär aus, recht geradeaus, keine Bunker zu sehen, aber das Fairway recht eng und rechts und links ganz, ganz fieses Rough und dann auch noch Wind.
Ja, wenn wir schon dabei sind. Also der Name des Lochs ist Le Verdict. Entsprechend passt also in diese Namensgebung von diesem ganzen Richter, Scharfrichter, Appell und sowas, was wir jetzt da auf diesem Schlussrun haben. Diese vier Löcher haben noch keinen zusammenhängenden Namen, so wie wir es jetzt kennen von anderen Turnierplätzen, so The Green Mile oder sonst irgendwas. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Laufe der Jahre da vielleicht noch was entsteht für diese Schluss 4. Loch 17 ist es so, dass du halt, obwohl das so einfach aussieht, wie du es schon angesprochen hast, eigentlich einen furchtbar anspruchsvollen T-Shot hast, weil du wirst den Drive wirklich gut platzieren müssen, dass du da nicht im Rough landest. Und weil aus diesem Rough passiert halt wirklich wenig, also da kannst du nicht viel machen und dann hast du natürlich unglaublich viele Slopes im Fairway schon die ganze Zeit, das heißt, du hast Bounces natürlich, die du unter Umständen nicht so kontrollieren kannst. Und also wurde auch schon verglichen mit dem Valley of Sin in St. Andrews, das ist eine ähnliche Gestaltung letztendlich. Und das Grün fällt halt auch von hinten nach vorne und hat viele fiese Slopes. Also es sieht unspektakulär aus, wenn man so das Kärtchen sieht oder das Übersichtsbildchen auch sieht, aber da kann auch einfach wirklich viel passieren.
Und dann kommt die 18 und da hoffen natürlich die Zuschauer drauf, dass möglichst viele Entscheidungen in den Matchplays dann an der 18 fallen. Denn da kommen die Zuschauer ins Spiel, da sitzen sie, da erwarten sie ihre Stars und da üben sie mit ihrem Jubel natürlich auch nochmal eine Menge Druck aus. Aber auch das nicht der einzige Schwierigkeitsfaktor an diesem Loch, denn der T-Shot hat's in sich und das Ganze landet dann oder kulminiert dann auch noch auf einem Inselgrün.
Ganz genau. Also weil wir ja noch kein Wasser hatten bisher, ist hier natürlich wieder welches und zwar in der kompletten Länge auf der linken Seite. Rechts hast du ein paar nette Bünkerchen platziert, die dich auch noch ärgern. Und dann letztendlich der zweite Schlag, im Idealfall der zweite Schlag, wenn du nicht im Wasser warst, aufs Grün ist natürlich super interessant gemacht. Riesengroßes Grün, wo du auch viel stecken kannst an Pin-Positions und viel variieren kannst. Und ja, dann hast du natürlich die Zuschauer noch drumherum. Das Grün ist relativ eben, aber dahin zu kommen ist halt auch eben, muss man sich gut strategisch überlegen, wie man das macht. Und um Jim Furyks Frage sozusagen in seinem O-Ton zu beantworten, hier ums Grün rum in den Grandstands hast du ungefähr 7500 Zuschauer. Oh. Und am Fairway entlang sind natürlich noch ein paar tausend mehr. Also um mal so eine Größenordnung reinzubringen, was die Spieler dann da spüren und welcher Zuschauermenge die dann ausgesetzt sind. Und das Loch heißt eben auch entsprechend zu dieser Zuschauermenge, die da zu erwarten ist und die da sicher sein wird, La Foule, das ist die Menge, the crowd. Also da bringt's, also da hast du tatsächlich dann noch die Atmosphäre noch, die dich peitscht noch zusätzlich oder die dich natürlich vielleicht auch nervlich belastet, je nach Veranlagung des Spielers. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, also gerade weil diese letzten vier Löcher so toll sind, dass wir schon relativ viele Matches sehen, die dann auch bitteschön bis zum Schluss spannend sind. Gut, ich habe auch nichts dagegen, wenn Team Europe sehr früh in Führung geht, aber wir werden natürlich einige sehen, speziell am Sonntag auch in den Einzelnen, die dann über die volle Distanz gehen. Und das ist dann natürlich ein ganz, ganz großartiges Loch für die Zuschauer und auch für die Fernsehzuschauer.
Wir haben schon angesprochen, worauf es ankommt. Natürlich den Druck dann entsprechend zu kanalisieren, natürlich mit dem Wind umzugehen, möglichst wenig Bogies zu machen. Aber welche Statistiken sind es, die so in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass man eben bei der Open de France ganz weit vorne landete? Wenn wir da mal auf die Tableaus gucken, da können wir sagen, Greens in Regulation sollte man auf jeden Fall treffen. Und auch im Scrambling sollte man gut sein. So war es bei Alex Noren im letzten Jahr und auch bei Tommy Fleetwood im Jahr davor. Die haben da letztlich weitaus starke Statistiken vorzuweisen gehabt und waren dann am Ende auch ganz weit vorne eben auf Platz 1. Das wird sich dann auch in diesem Jahr sicherlich so weiter vollziehen. Desiree, wir sind gespannt auf den Ryder Cup und werden berichten natürlich ausführlich euch auf dem Laufenden halten und sind schon voller Vorfreude.
Heiß wie Frittenfett ist die Devise.
Und das werden wir euch dann auch weiter transportieren, auch in den nächsten Tagen noch mit weiteren Vorberichten hier auf meinsportradio.de zum Ryder Cup 2018.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.